Die 200. Folge Gasgeflüster, ein absoluter Grund für uns zu feiern. Wir machen einen ganz kurzen Rückblick, aber natürlich haben wir auch wieder sehr, sehr viel spannende Motorradthemen für euch mit dabei. Unter anderem gibt es die Ankündigung zum nächstjährigen Rennstreckentraining. Gleichzeitig besprechen wir aber auch, was auf der Intermod alles gut bzw. schief lief und haben spannende Rückmeldungen zu unserem Vogue Motorradtest im Oktober. Also, Grund genug einzuschalten. Danke auf jeden Fall für 200 Folgen, die wir mit euch verbringen durften. Jetzt viel Spaß mit dieser Folge Gasgeflüster. Gasgeflüster, der Motorrad-Modcast für alle Motorradfans und Zweirad-Enthusiasten. Hey Freunde, falls ihr es verpasst habt, in diesem Jahr habt ihr noch die Chance für ein ganz besonderes Event. Am 22. und 23. Juni geht es mit uns und der Motor Racing School auf die Rennstrecke nach Most. Eine herausragende Gelegenheit, sich in einem sicheren Umfeld auszuprobieren und egal, ob du das erste Mal den Schritt wagen möchtest oder schon semi-professionell im Kreis fährst, das ist die Gelegenheit, in lockerer, freundschaftlicher Gemeinschaft mit uns Spaß zu haben. Buchen kannst du auf der Website der Moto Racing School oder du schreibst uns eine kurze Nachricht per E-Mail an info@gasgeflüster.de oder auf Instagram und wir versorgen dich mit allen weiteren Informationen. Wäre doch extrem geil, wenn das klappt. Auf geht's! Ah, so geil, ey, diese Folge. Jubiläums-Serie hätte schöner nicht starten können. Es ist die 200. Folge. Man könnte sagen, wir sind routiniert und reden auch hier schon seit 15 Minuten vor uns hin, bis ich irgendwann mal in unser Aufnahmetool so ein bisschen reinschaue und feststelle, da steht immer noch rot unterlegt, Aufnahme starten. Naja, so habt ihr verpasst, ein schönes Ständchen, die zweite Buddel Bier, alkoholfrei, die ich mir jetzt gerade reingezimmert habe, ein ausgepacktes Päckchen, das mich erreicht hat, vom Effe. Das war hier ein Live-Unboxing. Effe, so kann ich einfach nur Danke sagen für diesen wunderbaren Stollen und das Festbier, das passende eigentlich gar nicht zu dieser Folge sein kann. Ein paar Sachen haben wir auch schon erzählt, die wir jetzt aber auf jeden Fall nochmal wiederholen müssen, weil sie sind auf jeden Fall hörenswert. Und damit muss ich jetzt nochmal Hallo sagen, nachdem wir das vor einer Viertelstunde schon mal gemacht haben, an den lieben Michel, der jetzt erstmal übernehmen kann und erstmal grundsätzlich erzählt, was uns denn in dieser Folge grob erwartet, bevor wir dann ins Eingemachte gehen.
Ja, ich will jetzt gar nicht so groß ins Detail gehen. Es ist die 200. Folge, die wird natürlich so ein bisschen improvisiert und nachdem wir jetzt hier schon massiv gefailt haben, weil wir den Aufnahmebutton nicht gedrückt haben, ne? Auch eine Premiere, Minuten, Junge. Nach 200 Folgen und einfach gesammelt haben wie die Weltmeister, war eigentlich zu Beginn der ersten Aufnahme, in Anführungsstrichen, mein Aufhänger, dass Jan fast zu spät gekommen wäre. Er war nämlich irgendwie nochmal unterwegs, ich weiß nicht, was er noch gemacht hat und das Jingle lief schon, er meinte, spiele das Jingle ein, da habe ich dann auch losgelegt und dann habe ich angefangen zu reden. Jan kam fast zu spät und dann haben wir das mit der Aufnahme komplett vergessen. Also wirklich verrückt. Aber 200 Folgen, das bedingt natürlich einen Blick zurück und auch einen Blick auf all das, was mich und Jan hier in den letzten, was sind es jetzt? 5,5 Jahre, sind ja fast 6 Jahre, ne? Fast 6 Jahre hier beschäftigt hat. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mit dem an, was jetzt quasi in der gesamten Podcast-Welt hoch und runter diskutiert wird und uns auch per Screenshot schon zugeschickt wurde, und zwar die Spotify Wrapped Statistiken und Zahlen, die hier im Moment gerade durch alle Social Media Welten geistern und natürlich bei uns auch bei WhatsApp aufgeschlagen sind. Und ich fange jetzt einfach nochmal mit der Frage an, die ich dir gerade eben schon gestellt habe, kurz bevor wir feststellten oder du festgestellt hast, hey, die Aufnahme läuft ja gar nicht. Was hat dich denn bei diesen Spotify-Rapped-Geschichten am meisten geflasht? Ich glaube, damit fangen wir an, bevor wir das ein bisschen Zahlen-Deep-Dive machen, worauf ich ja gerade richtig Bock hatte.
Bevor wir dann auch über Motorräder reden, weil da haben wir heute auch einige Themen. Unter anderem geht's ums Rennstrecken-Event 2026. Also, geht mit uns einmal kurz in den Geburtstagsrückblick und dann zusammen auf die Motorrad-Themen. Und der Hammer ist, Michel hat mir ja eben schon so ein paar Fragen auch gestellt, rund um die Zahlen, die wir jetzt gerade auch in diesem Jahr hatten. Und ich habe mich da schon blamiert, weil ich die mir alle nicht merken konnte oder halt komplett falsch eingeordnet habe. Und jetzt stellt er mir diese Frage erneut und ich habe einfach komplett vergessen, was er mir davor erzählt
hat. Das ist ja auch völlig egal. Jetzt habe ich dich ja erstmal gefragt. Also was ich dir erzählt habe, ich habe mir das zum Glück gemerkt, weil ich habe es mir zum zweiten Mal angeguckt, habe jetzt auch schon ein bisschen von Effes Bier getrunken. Das Jubiläumspilsner, Berliner Kindl. Effe, an dieser Stelle vielen lieben Dank. Jan hat das vorhin schon angedeutet. Es hätte passender vom Timing nicht sein können. Die Jubiläumsfolge mit dem Jubiläumsbier von der Person, die uns die meisten Biere in den letzten 5 Jahren überhaupt geschickt hat, das ist mit Sicherheit statistisch festgelegt. Da gibt's keinen anderen, der so heraussticht. Also, Effe, vielen Dank. Und jetzt aber nochmal zurück zur Frage. Also, wir haben ja da Zahlen, Daten, Fakten und du hast es rappt mir per Screenshot auch geschickt, weil es dich so ein bisschen gecatcht hat. Und ich wollte eigentlich von dir wissen, was bei dir so hängen geblieben ist. Also, als du es dir angeschaut hast, was für dich so das Spektakulärste, sage ich jetzt mal, war, was dich so am meisten geflasht hat.
Also wir grundsätzlich bin ich ja schon immer geflasht, wenn wir da doch mal reinschauen und ich feststelle, boah, jeden Monat sind es irgendwie 10.000 Leute, die sich das hier reinzimmern oder die Folgen anhören. Und ich weiß jetzt noch, dass die Zahl der gesamtgehörten Stunden mich gerade ganz schön umgehauen hat und ich sie jetzt aber direkt einfach schon wieder vergessen habe. Und das war auf jeden Fall ein ganz schön knackiges Ding, wofür wir auf jeden Fall an jede und jeden Einzelnen Danke sagen müssen für diese eingeschalteten Episoden. Und Michel kann mir jetzt nochmal sagen, wie krass diese Zahl denn tatsächlich war. Michel, das ist jetzt wieder dein Part und vielleicht jetzt beim zweiten Mal hören, merke ich es mir vielleicht auch.
Ja, über Stunden haben wir tatsächlich gar nicht gesprochen, sondern es waren Minuten. Und zwar, ich bin so also nicht mal das, also so es ist einfach verrückt. Also meine Damen und Herren, heute Abend singt für Sie das Niveau, und zwar sprichwörtlich. Wieder mal. Und es waren 2,6 Millionen gehörte Minuten. Allein dieses Jahr 2025 und das Jahr ist dann noch nicht mal zu Ende. Also auf wirklich Spotify. Nur auf Spotify. Also eine absurd große Zahl. Und wer jetzt mit 2,6 Millionen Minuten überhaupt nichts anfangen kann, ich kann das mal ganz kurz runterbrechen. Auch das habe ich mir zum Glück gemerkt. Das wären 1870 Tage oder fast 5 Jahre oder 5 Jahre Gasgeflüster auf Spotify am Stück. Und es ist einfach nur mindblowing, wie viele Leute sich das anhören. Und jetzt komme ich zu dem zurück, was du mir ja quasi, nicht was du mir geschickt hast, sondern was wir diese Tage auch aus der Community bekommen haben. Denn dieses Rap wird ja für normale Endkunden auch ausgespielt, halt auf eine andere Art und Weise. Und wir hatten tatsächlich Leute da draußen, die über 11.000 gehörte Minuten Spotify in diesem Jahr haben. Also wirklich, 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 wirklich verrückt. Ein großes Dankeschön geht raus an euch, denn ohne euch wäre das ja so nicht möglich. Wir machen das ja in Anführungsstrichen nur für euch, was Jan vorhin schon angedeutet hat. Das hat irgendwie so mal als Therapiesitzung vielleicht auf eine gewisse Art und Weise begonnen. Ist jetzt doch ein riesiges Community-Ding geworden und ich muss mich einfach jedes Mal kneifen, wie jetzt zum Beispiel auch auf der Intermod vor ein paar Tagen, wenn da Leute auf mich zukommen und mir da Geschichten dazu erzählen und ja, einfach zu erkennen geben, hey, wir hören euch regelmäßig, richtig, richtig cool. Finde ich einfach absolut faszinierend. Also vielen Dank da an der Stelle an alle euch da draußen. Ohne euch wäre es nicht so cool und würde nicht so viel Spaß machen. Und ihr seid eigentlich auch der Grund, warum wir das machen.
Und perfekt anschließend dazu eine ähnliche Erfahrung. Wir hatten ja unsere Weihnachtsfeier das zweite Mal in Darmstadt. Und was soll ich sagen, während ich jetzt hier gerade wieder abstinent diesen Stammtisch aufnehme, weil ich mir zum Ziel ja eigentlich gesetzt hatte, bis Weihnachten kein Alkohol, und das am Stammtisch in Darmstadt natürlich gebrochen habe, habe ich nicht nur heute, sondern auch da mehrfach den Faden verloren. Aber unter anderem war auch Nils und Daniela wieder da und Nils hat mir dann auch am Ende nochmal richtig nette Worte ins Ohr geflüstert. Ich krieg sie leider nicht mehr so richtig hin, weil ich wirklich hackedicht war am Ende. Aber die Message ist da geblieben und deswegen da auch nochmal danke Nils und an alle, die uns regelmäßig schreiben. Das ist jedes Mal wirklich eine Freude. Konstruktive Kritik auch. Wenn dir sonst irgendwas an meiner Sprachmethodik nicht gefällt, dann ist es halt so. Kann ich auch nichts machen. Aber das auf jeden Fall sehr, sehr cool. Und schon wieder ein
Weihnachten. Ja, schon wieder den Faden. Aber ich habe tatsächlich den passenden Faden dann aufgenommen, weil du ja quasi von der Weihnachtsfeier gesprochen hast. Und ich hatte ja vorhin auch in unserer ersten Runde schon angesprochen, dass ich auch ein bisschen unsere Statistik mal angeschaut habe, einfach weil es mich so interessiert hat. Wo kommen denn eigentlich unsere Leute her? Weil wir sehen ja bei uns auf unserem Hoster-Tool von Podigee natürlich auch, wie viele Folgen man runtergeladen, über welche Plattform wird das so gehört, also welche App wird benutzt und auf welchem Endgerät wird das gehört. Und wir sehen natürlich auch, wo die Leute herkommen. Und ich bin mir sehr sicher, der Weihnachtsmann hat dieses Jahr auch mindestens 2 Folgen, nein, er hat 2 Folgen gehört, denn wir hatten dieses Jahr das erste Mal 2 zwei gehörte Folgen, heruntergeladene Folgen auf Grönland, was ich sehr witzig finde. Vielleicht ist es auch Rudolf gewesen, auf dem Weg vom Nordpol zu Amazon, um die Geschenke abzuholen, dass er sich da eine Folge reingezogen hat. Und das fand ich total wild. Und genauso, wenn ich mir, also ne, wenn man sich jetzt heute die Karte anschaut, es sind einfach viel mehr bunte Flecken. Bunt ist quasi da der Bereich, in denen unser Podcast schon gehört wurde, als graue ist, die Länder sind ausgegraut, wo man halt noch keinen Download hat. Und wenn ich hier schaue, keine Ahnung, dieses Jahr 500 Folgen in Japan, wir hatten über 500 in China, wir haben weit über 3000 aus den Vereinigten Staaten. An dieser Stelle auch mal so ein Aufruf an euch, ne? Also wenn ihr irgendwie unterwegs seid oder wenn ihr im Ausland wohnt und den Podcast hört, lasst es uns gerne mal wissen. Ich fände das nämlich total spannend, dass halt einfach auch in Thailand und Südafrika regelmäßig Gasgeflüster gehört wird. Ich finde das einfach ultra, ultra wild. Neuseeland, Australien, wirklich, you name it, Indien mit fast 1000 gehörten Folgen dieses Jahr. Also lasst uns das gerne mal wissen, sogar in Russland. Auch in Russland wird Gasgeflüster gehört. Total wild.
Sind ja also auch alles geile Länder zum Motorradfahren. Und damit aber der abschließende Appell, also wir freuen uns in der 200. Folge einfach mal über uns selbst. Das sei uns auch mal gestattet. Ihr könnt uns ganz einfach Geschenke machen und das komplett kostenlos und ohne viel Aufwand, indem ihr zum einen diesen Podcast abonniert auf der Plattform eurer Wahl, gerne auch abonniert auf Social Media, Instagram vor allem und den Podcast teilt mit Leuten, die den auf jeden Fall mal hören sollten, also alle aus der Motorradbubble heraus, gerne das weitergeben, dann freuen wir uns, wenn wir weiter Gehör finden. Also ich glaube, das wäre ein tolles Geschenk, über das wir uns freuen. Und damit...
Ja, genau, apropos Geschenk. Wenn ihr uns wirklich ein richtig, 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 richtig großes Geschenk machen wollt, dann abonniert nicht nur, sondern lasst auch eine Bewertung da. Weil das...
Hab ich doch gesagt, ich, Mann.
Nein, du hast gesagt, wir sollen es teilen, aber bewerten hast du noch nicht gesagt.
Habe ich auch gesagt. Habe ich am Anfang gesagt,
bewerte du. Dann habe ich dir jetzt mal wieder nicht zugehört. Das passiert auch ganz, ganz selten, aber manchmal passiert das. Ja, ich weiß es nicht. Also crazy. Nach 200 Folgen darf ich auch mal einen Moment unaufmerksam deinem Gespräch nicht gelauscht haben. Naja,
ist völlig, aber völlig okay. Hauptsache, ich höre mir selbst
zu. Du willst jetzt auch über Motorräder reden.
Ich will über Motorräder reden. 200 Folgen und wir wollen das nicht ändern. Der Fokus bleibt das geilste Hobby dieser Welt. Und du hast ja auch ein paar Themen mit dabei und das möchte ich auch ankündigen. Also Themen, du warst auch wieder im Motorradauftrag unterwegs. Wir haben außerdem, wie schon gesagt, die Ankündigung zum Rennstrecken-Event dieses Jahr und ich bin auch total gespannt, weil ich höre von dir erstmalig wiederum Feedback zu unserer Reise nach Bosnien auf den China-Motorrädern, das uns, wenn ich das richtig verstanden habe, der Hersteller selbst gegeben hat, ohne dass ich da jetzt genaueres weiß. Und da sitze ich schon seit geraumer Zeit auf heißen Kohlen und würde mir sogar fast wünschen, dass wir damit anfangen.
Ja, das kannst du dir sehr gerne wünschen. Ich muss sagen, ich bin überrascht. Ich hatte das nämlich schon wieder, also ich hatte mir jetzt meine Liste gemacht für die Folge und das hatte ich aber schon wieder so ein bisschen ausgeblendet, obwohl ich, wie ich vorhin erwähnt habe, jetzt die letzten Tage mit Hochdruck an dem Videoschnitt für die kommende erste, nicht die kommende Folge, sondern für den ersten Teil unserer zweiteiligen kleinen Bosnienreise zu den Motorrädern saß. Und ja, es gibt ja nicht nur die Videos, sondern in der die kommende Ausgabe, müsste jetzt die nächsten Tage erscheinen, des Tourenfahrer, gibt es einen Vergleich der beiden Motorräder, der auf unseren Erfahrungen auf dem Weg nach Bosnien basiert. Und weil da ja besondere Sachen aufgefallen sind, wie zum Beispiel das Regelverhalten der Traktionskontrolle, das Regelverhalten von dem Abstand- und Assistenzwarnsystem, dann so ein bisschen Fahrwerksauffälligkeiten bei der CF Moto, gebührt ja quasi die journalistische Sorgfalt, dass man diese Punkte dem Hersteller quasi als Information zur Verfügung stellt und dann auch ein Statement dazu einholt. Ne? Es kann ja passieren, dass irgendwie Dinge vorgefallen sind, die an falscher Handhabung liegen, vielleicht irgendwie ein Wartungsfehler vorgelegen hat oder vielleicht auch Produkte mit dem Fahrzeug kombiniert wurden, die man mit diesem Fahrzeug vielleicht lieber nicht kombiniert. Und genau das ist bei der Vogue passiert.
Nein.
Wir sind ja, ja, aber bevor ich das erzähle, jetzt wird hier ein bisschen hart gespoilert, bevor ich das erzähle, kleiner Cliffhanger an der Stelle, will ich noch eine ganz andere wilde Geschichte erzählen, die auch mit dem Motorrad zu tun hängt, ja. Die ich dir noch nicht erzählt habe, die für mich eigentlich somit das spannendste Detail nach Ende der Tour ist.
Und also zwar, für alle, die ganz kurz nochmal zu einordnen und die vielleicht die vorherigen Folgen nicht gehört haben, Michel und ich sind ja im Oktober nach Bosnien gefahren, auf zwei chinesischen Reise-Enduros. Zum einen die CF Moto und das andere die Vogue. Und das Fazit kriegt ihr vermutlich auch in der Tourenfahrer, aber auch bei Michel auf dem Kanal und natürlich in den Gasgeflüster-Folgen dazu. Das war jetzt vor 10 Folgen oder sowas. Schaut aber selbst nach. Findet ihr im
So lange ist es doch gar nicht her. Es ist, glaube ich, vor 4 oder 5. Also die Fazits
waren gemischt auf jeden Fall. Die möchten wir jetzt aber nicht nochmal von vorne aufrollen. Aber Michel, weiter geht's.
Genau, also die Fazits waren gemischt und auch falsch in Teilen, muss man sagen, aufgrund der gegebenen Umstände, von denen ich aber gleich sprechen werde. Aber jetzt muss ich erstmal diese Geschichte aufrollen, die sich da noch zugetragen hat, bevor überhaupt die ganze Artikelgeschichte und sowas angefangen hat. Und zwar bin ich ja mit der Vogue diese 1200 Kilometer von Bosnien nach Hause gefahren. Und dann habe ich das Motorrad ja bei mir vor der Tür im Dunkeln abgestellt und habe noch eine Story gemacht. Allerdings sieht man in dieser Story, das habe ich mir im Nachgang angeschaut, ein Detail nicht, um das es jetzt gehen soll. So, das Motorrad stand dann bei mir vor der Tür. Ich konnte ja nicht fahren. Du kamst mit meinem Transporter nach Darmstadt. Dann haben wir dieses Motorrad in meinen Transporter eingeladen und ich bin mit meinem Bruder und dem Motorrad nach Unna gefahren, um das bei der Redaktion abzuliefern. So, dann haben wir das dort ausgeladen und das Motorrad verschwand dann quasi bei denen hinten auf dem Grundstück im Hof. So, jetzt meldet sich am Tag oder zwei Tage, nachdem wir das Motorrad hingefahren haben, einer der Redakteure bei mir und fragt, sag mal, Michel, wo ist denn eigentlich die Schraube vom Lenkkopflager? Und ich so, hä? Wie? Und dann meinte er, der fehlt am oberen, also ne, du hast ja quasi das, die obere Gabelbrücke. Mhm. Und da hast du ja quasi den unteren Teil der Gabelbrücke und da ist ja quasi durch den Lenkkopf wird ja quasi die Gabel montiert. Also die untere obere Gabelbrücke, die obere Gabelbrücke wird entweder, also wird festgeschraubt, ne, entweder mit einer Mutter gesichert oder in dem Fall ist eine Schraube drin. So, ich so, wieso? Die muss drin sein. Meint er, nee, schickt eine Bild so, keine Schraube drin. Und dann haben sie gesucht und haben die Schraube tatsächlich gefunden im linken offenen Bereich vom Gabelrohr. Also ne, du Nein. hast ja quasi die Öffnung. Da hing ja. die fest und hatte sich irgendwie in einem Kabel verfangen, was ja quasi da zum Blinker oder so geht. Ne, da hing diese Schraube drin. So, ne, und das ist ja total verrückt, weil das passiert ja nie. Also die haben das auch gesagt, das hat es noch nie gegeben, dass irgendwie diese Form von Auffälligkeit ja. irgendwie aufgetreten wäre.
Ja, ja.
Und jetzt stellt sich natürlich dann im Nachgang die Frage, wie ist das passiert? Vor allem, wo ist das passiert? Ne? Weil ich meine, ich habe das Motorrad abgestellt, danach bin ich ja nicht mehr damit gefahren. So, mir ist es auf dem Weg nach Hause, ist es mir nicht aufgefallen. Muss aber natürlich dazu sagen, ich bin ja quasi einen Großteil der Strecke im Dunkeln gefahren, nur an der Tankstelle angehalten. Und ich war ja auch, ich sag jetzt mal, körperlich nicht in der optimalen Verfassung, mich um so Nebensächlichkeiten wie feste Verschraubungen in Anführungsstrichen zu kümmern. Auch wenn es so, ich sag mal, im Sichtbereich ist. Ne?
Ja, ja,
aber du guckst
ja,
natürlich
ja.
aufs Navi etc. So, ne? Und da gibt es theoretisch in Anführungsstrichen nur zwei Optionen. Ne? Das ist entweder Vandalismus, was aber hätte bei mir vor der Tür passieren müssen, oder es hat sich halt einfach aufgrund von Umständen lose vibriert. So, ne? Also beide Varianten total vorgewillt. Es lässt sich jetzt halt auch nicht nachvollziehen, wie das passiert ist, was da die Ursache ist. Es ist einfach nur so, dass das eben aufgefallen ist und die halt, auch das ist ja so ein super Zufall. Nehmen wir mal an, die wäre während der Fahrt rausgefallen, ne? Dass sie dann da reinkullert und dann quasi in diesem Kabel hängen bleibt und halt nicht einfach irgendwo verloren gegangen ist. Auch das ist ja quasi, das ist ja wie ein Sechser im Lotto, so, ne? Höchst unwahrscheinlich. Aber es ist halt aus meiner Perspektive genauso höchst unwahrscheinlich, weil das ist, wenn das irgendwie eine Form von Vandalismus gewesen wäre, ne? Dann hätte irgendeine Person einen riesigen Drehmomentschlüssel mithaben müssen, weil das Ding wird laut Werk mit irgendwie um die 100 Newtonmeter angezogen, ne? Und jeder, der mal versucht hat, Hinterradschwinge, ne, Achse, normalerweise auch sowas um die 100 Newtonmeter, wenn du das mal versuchst, das aufzumachen, so, das machst du nicht einfach so, ne? Du brauchst einfach gefühlt einen Meter, Hebel, ne? Und dann brauchst du halt noch die passende Nuss, beziehungsweise in dem Fall ist es, in Sechskant, also im Bus, auch das musst du in der Größe dabei haben, so, ne? Also es ist eine ganz, 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 ganz wilde Geschichte. So, völlig verrückt. Das fiel im Nachgang ist auf, haben wir da nicht gesehen, ich kann es auch nicht nachvollziehen, aber das wollte ich halt an der Stelle unbedingt dir noch erzählen.
Ich frage mich, weil kurz, du ja wäre das gefährlich geworden, wenn man damit länger dann noch gefahren wäre?
Ja, das ist die Frage. Vermutlich wäre es dir irgendwann aufgefallen. Und wenn du jetzt halt nicht irgendwelche Wheelies oder sowas gezogen hättest, wäre das ja, wahrscheinlich nicht so ein Problem. Ne? Nicht wirklich, genau. Also solange quasi du das Motorrad auf den Rad Rädern auf dem läuft, ne?
Ja, genau.
Das Rad auf dem Boden ist so, ne? Und du hast ja quasi, ne, die Gabelbrücke, die ja quasi da verschraubt, die ist ja auch nochmal geklemmt, ne? Also ja. Ja, auf jeden Fall wilde Geschichte. Aber wild ist tatsächlich dann auch das Thema Traktionskontrolle und Regelsysteme, ne? Da haben wir ja quasi drüber gesprochen. Hauptaufhänger die Geschichte zum Regelverhalten der Traktionskontrolle beim aufrechten Fahren. Und da ist dann aufgefallen, dass wir ja mit dem Karo 4 unterwegs gewesen sind, für den es aber für das Motorrad noch gar keine Freigabe gibt. So, das liegt daran, ich habe dann auch nachgefragt bei Metzler, die haben das Motorrad halt einfach noch nicht zur Verfügung gehabt. Also hat nichts damit zu tun, dass es da in Anführungsstrichen Probleme gegeben hätte und die irgendwie aufgefallen wären. Aber uns sind sie ja tatsächlich aufgefallen und ich habe das natürlich dann auch angesprochen beim Hersteller und der hat dann mitgeteilt, dass eben aufgefallen ist, okay, es gibt eben keine Freigabe für diesen Reifen. Hätten sie uns eigentlich nicht aufziehen dürfen, logischerweise, weil es ja keine Freigabe da gibt. Und man geht eben davon aus, dass das, und das haben mir quasi dann auch andere Redakteure sozusagen bestätigt, ne, die mit dem Motorrad unterwegs gewesen sind, die haben alle nicht diese Probleme in Sachen Traktionskontrollen, Regelverhalten gehabt, wie wir es gehabt haben. Und es ist sehr wahrscheinlich, dass das einfach was mit dem Abrollumfang des Reifens zu tun hat. Ne? Aufgrund des groben Profils ist der Reifen halt im Durchmesser ein bisschen größer, der Abrollumfang größer. Und die Traktionskontrolle hat natürlich einen gewissen Grenzbereich hinterlegt, Parameter hinterlegt. Und wenn der Reifen sich halt außerhalb dieses Grenzbereichs bewegt, dann kann das natürlich zu Auffälligkeiten im Traktionsverhalten oder im Regelverhalten der Traktionskontrolle kommen. So, und das wird mit Sicherheit bei uns auch der Fall gewesen sein. Ist natürlich ein wichtiger Punkt hier anzumerken, denn das war ja eigentlich so der Kritikpunkt, den wir am Motorrad hatten. Muss man ja da der Fairness halber in Anführungsstrichen auch einordnen. Und wie gesagt, eben auch die Informationen aus verschiedenen Bereichen, dass das eigentlich kein Manko oder keine Auffälligkeit am Motorrad gewesen wäre bei anderen Fahrten. Andererseits muss ich natürlich wieder auch sagen, ja, ist bestimmt so und man sollte diese Motorräder oder Motorräder grundsätzlich nur mit den freigefahrenen Komponenten, freigegebenen Komponenten bewegen. Ich weiß jetzt nicht, wie das bei anderen Herstellern in Anführungsstrichen ist. Ich habe es mal geschaut, es gibt jetzt noch nicht so viele grobstellige Freigaben für das Motorrad, aber es wäre natürlich auch ärgerlich, wenn du ein Adventure-Bike hast, mit dem du einfach auch aus Sicherheitsgründen auf gröberen Reifen unterwegs sein möchtest, wenn es irgendwo hingeht, wo es feucht ist, wo du halt nicht auf asphaltiertem Geläuf unterwegs bist und dann halt, ich sag mal, zumindest mal eingeschränkt bist in der Wahl deiner Bereifung. So, ne?
Total. Also erstmal gut dieses Feedback, dass wir das jetzt auch nochmal bekommen haben und das Wissen, woran es liegt. Nichtsdestotrotz ist es natürlich belastend, weil der Mazda Karo 4, wie du sagst, wird ja nachher wahrscheinlich nicht der einzige Reifen sein, der da Probleme im Kontext mit der Elektronik potenziell verursacht.
Absolut. Auch, wir wissen es ja nicht, ne? Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es bei anderen Motorrädern halt auch der Fall ist, ne? Also, wenn du jetzt, die variieren ja in ihrer Bauart natürlich, also quasi Dimensionen, Umfang etc. Auch wenn sie quasi ein vergleichbares Profil vielleicht haben. Und es kann natürlich durchaus sein, dass es halt von bestimmten Herstellern für bestimmte Modelle keine Freigaben für einen bestimmten Reifentypus gibt, bei dem es bei einem anderen Hersteller keine Probleme gibt, weil eben genau sowas halt greift oder so der Fall ist. Ne? Weil diese elektronischen Assistenzsysteme ja in einem bestimmten Regel- oder beziehungsweise Parameterbereich agieren. Ne? Die Parameter müssen entsprechend gesetzt sein. Das kennt man ja auch zum Beispiel von den Supersportlern. Stichwort auch eben Reifenbauhöhe und dadurch Reifenumfang. Wenn du eine Ducati Panigale zum Beispiel hast, ne, die rollt normalerweise standardmäßig, glaube ich, rollte früher 255 und wenn du dann halt einen Reifen hast, der höher baut, zum Beispiel so ein Superbike Slick, dann musst du ja quasi so eine Kalibrierungsfahrt machen und die Elektronik gibt das her, dass du quasi das einspeisen kannst, aber das ist natürlich nicht bei allen Motorrädern so gegeben, vor allem nicht bei allen, die nicht so in diesem High-End-Premium-Bereich sind und dann bist du natürlich da an die Arbeitsfenster der Elektronik in Anführungsstrichen gebunden, ne? Mhm. Ja, also das nur noch so zur Aufklärung hinten raus. Was mir aber auch gesagt wurde, und da sehe ich uns dann aber wieder so ein bisschen bestätigt, ne, ist halt quasi dieses Regelverhalten von diesem Kontrollabstandswarner, ne, der ja einfach sehr viel geblinkt hat, wenn man da in der Gegend rumgefahren ist. Und da sagen die ja, ist halt quasi einfach immer ein Hinweis drauf, dass man halt nicht im sicheren Bereich ist, in dem man noch reagieren kann. Wobei ich jetzt sagen muss, da ist dieser dann doch sehr konservativ ausgelegt. So.
Also das ist schon...
Aber das
ist, dann kannst du eigentlich im städtischen Verkehr einfach nicht fahren, weil es war ja auch bei wirklich geringer Geschwindigkeit im Stadtverkehr fließend, war da ja ein Feuerwerk der Lichtsignale, das nur so gekracht hat. Wilde Nummer. Okay, spannendes Thema. Haben wir das sozusagen auch abgefrühstückt, kann man fast sagen. Wir preschen so ein bisschen durch, weil die Themenliste ist noch lang. Und ich möchte gerne, auch wenn ich weiß, du hast auch noch andere Themen auf dem Zettel, gerne das nächste Aktuelle mit dir besprechen. Müssen wir, glaube ich, gar nicht so lange drauf eingehen, weil so viel war ja gar nicht los. Du warst in Köln auf der Intermod.
Das ist richtig, Intermod. Und nachdem ich jetzt ein paar Tage wieder zu Hause bin und da auch schon ein Video dazu geschnitten habe, habe da so ein Spezialthema gemacht, habe ein Interview gemacht mit dem neuen CEO von Zero Motorcycles. Ist natürlich wieder so diese Elektro-Bubble. Das ist jetzt für die Mehrheit der normalen klassischen Motorradfans vielleicht nicht so das bevorzugte Thema. Aber ich fand es einfach sehr spannend, mal zu hören, wie jemand, der aus dem Immobilien, aus dem Automobilbereich kommt und lange im Vierreich aktiv war, das quasi motorradseitig einordnet, der auch selber vier Motorräder hat, also hat er eine gewisse Affinität auch in die Zweiradrichtung. Das war ganz spannend, aber es gab auch wirklich spannende Dinge zu entdecken. Eins hat mich so ein bisschen an mein Projekt erinnert, das noch bei mir in der Garage schlummert. Und zwar habe ich ja noch die Simson. Da habe ich ja noch die Simson von meinem Opa.
Also in zwei Folgen haben wir wieder so das Thema Neujahrsvorsätze und so weiter.
Da können wir dann nochmal drüber reden.
Nächstes Jahr möchte ich die Simson auf jeden Fall mal restaurieren.
Ja, pass auf. Jetzt eine wilde Geschichte dazu. Und zwar gibt es ein Startup, das nennt sich Second Ride. Und die bieten an Elektromotoren, Bausätze in Anführungsstrichen, für die klassischen 50er-Modelle. Also Simson Varianten, also von der Schwalbe über S51 etc., dann hier klassisch Kreidler Florett, so rum, war auch so ein 50er Moped. Was hat man denn noch? Jetzt habe ich hier so einen krassen Hänger. Es gab noch eine ganz, Sachs hat das, glaube ich, auch mal gemacht. Sachs hat dann auch so 50er Mopeds. Also, die bieten die Möglichkeit, du nimmst einfach den Originalmotor raus, nimmst die Motordeckel links und rechts ab, schraubst die quasi auf deren Elektromotor ran und dann kannst du diesen Elektromotor in dein Moped einsetzen. Aufwand irgendwie 3 Stunden, um das umzurüsten und dann hast du mit den anderen Originalkomponenten, also auch Antriebsstangen im Sinne von Ritzel und Kettenantrieb etc., bleibt original und du hängst da quasi nur einen Elektromotor rein, machst unter die bestehenden Abdeckungen dann einen Akkupack und dann hast du ein Moped, 50er, mit einem vergleichbaren Elektromotor, eben geräuschlos, emissionslos, ich glaube Akkus kann man sogar rausnehmen zum Laden und mit einem, ich sag mal, städtischen Charakter. Ich habe gefragt, die haben irgendwie 50, 60 Kilometer Reichweite, also jetzt nicht so mega, mega viel, aber ich fand das so als Idee eigentlich ganz sexy, muss ich sagen.
Alter, ich bin ja schon drauf, sieht ja ultra geil aus. Gib mir doch einfach deine Simson, die fährt auch eh nicht und ich kaufe mir den Motor und dann baue ich das ein und vielleicht kriegst du die irgendwann zurück.
Ja, ich glaube nicht, dass ich das mache und ich denke auch nicht, dass du jetzt Bock hast, ich glaube irgendwie bei 2.500 Euro geht das los. Also es ist nicht ganz günstig, dieses
Umbau. Dann wieder raus, 2.500
als Quatsch. Dachte ich mir, ich glaube irgendwie 2.650 ist der Einstiegspreis und du hast dann aber noch so Upgrade-Möglichkeiten. Also es ist kein günstiger, aber ein witziger Spaß und es ist auch reversibel, das heißt, du könntest theoretisch, wenn du irgendwann mal, also wenn dein Säckel zu voll ist, ne, und du denkst, ich müsste den Zweitakter, den ich da drin habe, der ist jetzt 30.000 Kilometer gelaufen und 35 Jahre alt, den müsste man eigentlich mal revidieren, dann kannst du diesen Motor rausnehmen, hängst dann den Elektromotor rein, bringst den Motor, also den Benziner, den Verbrenner zu irgendeinem Spezialisten und dann kriegst du ihn zurück und dann kannst du einfach wieder austauschen. So, das wäre theoretisch auch eine Option. Aber das ist nur für diejenigen, die halt wirklich genug Asche im Säckel haben, sonst wäre das nichts. Also,
aber ich bin mal gespannt, das ist ja jetzt im kleinen Stil, ob es das irgendwann nochmal für groß gibt, dass man tatsächlich einfach Verbrennungsmotoren austauschen könnte. Wäre eine wilde Utopie oder Vision für die Zukunft. Mal sehen, was die Zukunft bringt. Aber du warst ja auch noch auf anderen Ständen. Vielleicht mal so vorab, ne? Also wir hatten ja, glaube ich, das Gespräch ein Jahr davor schon mal, wo du gesagt hast, ja, Intermod, oh, geht so nicht mehr so viel, aber war ein nettes Klassentreffen. Jetzt hast du gerade die positiven Seiten beschrieben. Du hast mir aber auch im Vorfeld vor der Intermod Chatnachrichten geschrieben, wo, gelinde gesagt, Genervtheit durchdrang. du mir die Ausstellerliste schon mal so ein bisschen geschickt hast und irgendwelche, so gefühlt waren das so diese Rentner-Quads, wo du dich so reinsetzt und wo du so gefühlt die Amis durch den Walmart mitfahren siehst. Also diese kleinen Elektro-Dinger und alles bloß nicht geil Motorrad-Ding. Und alles, was ich sonst auf Social Media und so weiter von der Intermod mitbekommen hat, war ja eher so, ja, okay, Klassentreff, aber wirklich nur noch so mit den Hartgesottenen, die eh schon seit 30 Jahren an derselben Stelle in der Bar hocken.
Das muss man vielleicht ein bisschen einordnen. Ich habe jetzt ja ein paar Tage Gelegenheit gehabt, meine Sachen aufzuarbeiten und drüber nachzudenken und ich muss erstmal ein Lob aussprechen an den einen oder anderen Hersteller. Also, BMW war mit einem wirklich guten Stand vor Ort, Honda war mit einem riesigen Stand vor Ort, Suzuki war mit einem starken Stand vor Ort, Yamaha hat eine richtig gute Präsenz dort gehabt, Kawasaki hat eine richtig gute Präsenz dort gehabt. Also, die haben sich wirklich Mühe gegeben und hatten da auch spannende Bikes mit vor Ort. Bei Honda zum Beispiel war dieser V3 E-Kompressor-Prototyp, der auch super cool aussieht. Informationen habe ich da jetzt nicht so wirklich viele rausgekommen. Da muss ich sagen, bisschen ausbaufähig. Da habe ich eigentlich mehr Informationen und Zugänglichkeit von den entsprechenden Personen dort erwartet. Aber so hat mir das eigentlich ganz gut gefallen und waren auch viele Gespräche und an den Ständen war auch wirklich viel los. Die Leute sind, ich würde sagen, gut betreut worden und waren auch interessiert an den Modellen, die dort rumstanden. Dann muss ich noch hinterher schicken, gab es natürlich von der Intermod eine Abschluss-Media-Message, ne? Also quasi so diesen klassischen Event-Abschlussbericht. Und da stand drin, dass, ich glaube, 40% der Klientel, die vor Ort war, was unter 30 war, was ich weiß, ich war ja am Samstag nicht dort und ich war am Sonntag nicht dort, also diese eigentlich massiven Zuschauertage, ich war am Donnerstag dort, da war Fachbesuchertag, da hast du sehr, sehr wenig junge Leute und ich war am Freitagvormittag dort, was ja auch noch, ne, die Leute müssen arbeiten, die Leute müssen zur Schule gehen, war ja ein regulärer Freitag, ne, da hast du jetzt auch nicht viel junges Gemüse und dementsprechend ist mir das auch nicht so aufgefallen. Wenn dem so wäre, wie die das beschrieben haben, da war das natürlich eine gute Geschichte und ich weiß jetzt auch nicht, wie viel am Freitag und am Samstag los gewesen ist.
Aber trotzdem, anderthalb Hallen oder was?
Genau, und jetzt kommt nämlich das große Aber. Also, die Aussteller waren gut, auch muss ich sagen, diese Motorsport-Ecke, die da aufgezogen wurde, wirklich super cool gemacht, auch von den kleineren Teams, die da präsent gewesen sind, die sich da gezeigt haben, die mit den Leuten gesprochen haben. Mega, mega gut. Hat mir wirklich gefallen. Da muss ich wirklich ein Lob da lassen, alle, die sich dort als Aussteller betätigt haben. Aber, und jetzt kommt das, was du angedeutet hast, ne? Auch auf den Ständen war eigentlich immer relativ los und das sah dick aus. Aber wenn man betrachtet, dass einfach nur eben diese knapp zwei Hallen, oder sagen wir mal anderthalb Hallen, weil Halle 8, ne, eine von den großen Hallen, war, ich sag mal, zu einem Drittel der Food-Bereich, ne, und Event-Bereich von irgendeinem Rock-Radiosender, Star FM oder wie die hießen. Und dann war noch ein Teil an der langen Wand, ich würde sagen so 5 Meter Breite, waren abgesperrt, die waren halt gar nicht genutzt. Ne? Das hat natürlich einen Einfluss auf das Fülleempfinden, ne? Wie viele Leute tatsächlich vor Ort sind. Und es kann sich natürlich einfach nirgends hin verteilen. Wenn jetzt mehr Aussteller da gewesen wären, ich weiß jetzt nicht, wie viele Leute da wirklich vorher auf die Liste gucken, weil das war das, was du gemeint hast mit der Enttäuschung. Ich war halt einfach enttäuscht, nachdem ich 2 Übernachtungen gebucht hatte, weil ich gedacht habe, hey, ich nehme mal ein bisschen mehr Zeit für die Intermod, bin ja eh noch so ein bisschen eingeschränkt, laufe nicht so schnell, dann bin ich halt mal 2 Nächte da und dann guckst du auf die Ausstellerliste und siehst halt wirklich diese Senioren-Rollatoren-Fraktion, ne, und irgendwelche, keine Ahnung, Purpose-Vehicle-Geschichten aus China, wo irgendwie so Mini-LKWs dabei sind und dann halt auch ganz viel so, keine Ahnung, so dieses klassische, war ein riesiger Stand, das war so dieser klassische Indianerschmuck, ne? Wie du ihn halt kennst von diesen regionalen Motorradmessen, wo irgendwelche T-Shirts noch verkauft werden mit einem Wolfsaufdruck drauf oder so, ne? Und ich denke, nee, das war halt vor 35 Jahren nicht cool, ne? Oder sagen wir mal vor 30, als ich das erste Mal auf so eine Regionalmesse war, und ist es heute halt einfach immer noch nicht. So. Und das spricht halt quasi so die alte Generation an, wobei natürlich da auch man sagen muss, da passen die Chinesen mit ihren Rollatoren ja wieder rein, weil wenn es irgendwann mit dem Moped nicht mehr klappt, dann hast du da schon mal die Möglichkeit, dir das Folgemodell oder das Folgefahrzeug anzuschauen, ne? Ob das jetzt so ein 2, 4 oder 3 Räder hat, das ist dann so ein bisschen dir überlassen, aber du bist halt dann schon so in dieser Elektro-AOK-Chopper-Fraktion, ne? Ja, das war so, wie gesagt, so vom Gesamteindruck war es dann im Nachgang gut und ich habe auch ja viel mit Fachpersonal gesprochen, die waren eigentlich recht zufrieden mit dem, was da auch an Gesprächen und Besuchern am Stand war. Aber ja, es ist halt einfach klein, ne? Früher war da mehr Lametta und.
Aber würdest du denn jetzt jemandem empfehlen, wie das ja früher normal war? Ich weiß noch, ich bin 2017, 18 sowas auch auf die Intermod von München gefahren. Morgens um 5 mich in den ICE gehockt, dahin gefahren, dann irgendwie um 9:30 dort gewesen. Und dann waren es 5, 6 Hallen, die alle knallevoll waren. Sodass du halt wirklich am Ende des Nachmittags gesagt hast, ey, ich kann jetzt gar nicht mehr in die nächste Halle gehen. Ich bin so durch im Kopf. Ich kann das überhaupt nicht mehr aufnehmen, so.
Also knallevoll wegen der Leute meinst du auch?
Ja, und der Stände. Du hattest so viele unterschiedliche Optionen, sich das irgendwie überhaupt mal alles anzuschauen. Und dann gibt's hier nochmal Gadgets, da ein Verein, der aufzeigt, die Motorradstände, alle Hersteller gefühlt so da. Da hat sich das aber gelohnt, dorthin zu kommen. Und würdest du jetzt jemandem empfehlen, der nicht wie du in diese Fachgespräche gehen will, sondern der sich ein möglichst breites Bild verschaffen will von der Motorradszene, zur Intermod zu gehen?
Ein ganz klares Jein, wie immer bei mir. Also, warum ein Jein? Warum gehe ich auf eine Messe? Ne? Also, was möchtest du gucken? Klamotten eher weniger, weil kannst du nicht anprobieren. So, macht keinen Sinn. Helme kannst du vielleicht gucken, die sehen noch ein bisschen sexy aus. So.
Hä, weiß aber nicht, warte mal, ganz umgekehrt. Ich habe auf Motorradmessen schon oft Klamotten anprobiert.
Hast du wirklich?
Ja, und Kumpel.
Ich habe mich auf einer Motorradmesse noch nie... Ich habe mich noch nie auf der Motorradmesse in Lederkombi gequetscht.
Ey, das waren die guten alten Zeiten, da gab es noch Messerabatt und so weiter, vor dem Internet und wie das alles heißt.
Ich habe in den guten alten Zeiten mein erstes Paar Daytona Security Evo gekauft. Also ich kann mich da schon noch dran erinnern, aber also da habe ich die Schieflage probiert. Aber ich würde jetzt nicht ein Kombi anprobieren. Aber auch völlig vor so, ne? Warum gehe ich hauptsächlich hin? Ich will Motorräder sehen. Und das habe ich ja gerade schon gesagt, das war eigentlich von doch vielen Herstellern ziemlich cool gemacht. Was auch total verrückt war, Norton, die alte britische Marke, war da. Die planen jetzt einen krassen Relaunch und hatten da massiv aufgefahren. Also sowohl werbemäßig im Rahmen von der Messe, als auch einen brutalen Stand dahingestellt und waren da mit diesen neuen High-End-Modellen dabei. Das war eigentlich auch ganz cool und dafür bist du ja eigentlich da. Ne? Du willst irgendwo hingehen, du willst gucken, du willst dich quasi auf die Neuheiten setzen und du willst es halt im Idealfall auch auf einer Herstellermesse, weil wenn du halt bei dir auf der Regionalmesse um die Ecke bist, dann haben die vielleicht nicht alle Modelle da oder du darfst dich nicht überall draufsetzen, sondern du willst ja schon so dieses große Besteck und quasi am besten einen Stand, wo halt alles vertreten ist, du irgendwie alles antatschen kannst und irgendwie draufsetzen und dann Fingernagel in Reifen stecken und so. Ne? Also was man halt so macht auf der Messe. Das ging da eigentlich schon ganz gut. Und Ducati war jetzt nicht da, Aprilia war nicht da, von, ich sag jetzt mal, unseren beiden Probanden aus der chinesischen Ecke, CF Moto und Vogue, war jetzt da niemand da. Das erwähne ich jetzt nur, weil wir vorhin drüber gesprochen haben. Wir hatten jetzt, Michelin war nicht vor Ort, Pirelli, Metzler war nicht vor Ort. Das hat so ein bisschen gefehlt, ne? Und das sind halt einfach schon drei große Player, die ja gefühlt schon mit ihren Ständen fast eine Halle voll machen, ne? Mhm. Wenn die nicht dabei sind, das merkst du halt einfach. Mhm. Und ja, auch so von, jetzt komme ich doch in diese Zubehörrichtung, so, es war halt jetzt keine Ahnung, es ist kein Dainese, kein Alpine Stars, zumindest nicht, dass es mir irgendwie aufgefallen wäre. Da könnte man natürlich, da wäre schon mehr Luft nach oben. Und die junge Leute, also die junge Zielgruppe, die jungen Leute, habe ich, wie gesagt, jetzt nicht so wahrgenommen. Ich weiß jetzt auch nicht, wie die damit umgehen, ob die dieses Messeformat so cool finden. Also, ich weiß es einfach nicht. Ob da halt einfach reicht, ich sehe es halt einfach oft genug bei irgendeinem Content Creator und wenn ich halt einfach 150 Reels gesehen habe, wo halt einfach immer auf der XY rumgeritten wird, dann gehe ich halt zum Händler, XY-Händler und hole mir dann quasi dieses Modell. Weiß ich nicht. Also ich habe jetzt die Tage auch über diese Gebrauchkaufgeschichte nachgedacht oder überhaupt diese Moped-Kaufgeschichte, weil du jetzt ja da drin bist, ne? Du hast jetzt ja deine S1000R verkauft und habe mich dann auch so gefragt, okay, wie ist denn das? Gehst du heute anders an den Motorradkauf ran oder an den Zubehörkauf, als du es zu deiner Anfangszeit gemacht hast? Das ist jetzt ja quasi die Brücke, ne, die wir schlagen. Wir reden, ne, die ganz jungen Leute sind ja auch in der Regel ganz am Anfang ihrer Motorradkarriere. So, würdest du heute noch auf die Messe gehen? Wo würdest du dir heute Modelle angucken? Würdest du überhaupt quasi die Messe nutzen, um dir ein Motorrad auszusuchen? Weil du eh weißt, ich habe nicht die Kohle, um mir das zu leisten, weil das war ja damals, also wenn ich früher auf eine Messe gefahren bin, da war es ja einfach nur so ein bisschen rumgeiern, ne? Einfach, oh geil, mal auf die Eins hocken, geiler Hobel, wollte ich mir schon immer mal leisten, aber ich konnte es mir ja danach noch 10 Jahre nicht leisten. So, ne?
Also ich glaube, es hat gar nichts mit dem Kauf zu tun, sondern ich finde es eigentlich schon geil, da einfach hinzugehen, ein bisschen zu gucken. So diese Branchenluft zu schnuppern, reinzugehen, und für mich gehört da aber auch so ein bisschen Zubehör tatsächlich auch dazu, ne? Also ich habe ja eben schon gesagt, ich habe da auch mal Sachen ausprobiert. Ich bin aber auch rumgelaufen und einfach mal hier, ich hatte mir damals diese Storm Grip gekauft, diese Aufkleber, die man an den Tank machen kann, die zum einen den Tank schützen, ja, und zum anderen aber auch so ein bisschen mehr Grip geben. War so ein klassischer Spontankauf auf der Messe, und wo ich dann auch gesagt habe, ja, ich habe dann gar nicht an der Messe irgendwie das Handy rausgeholt und gesagt, das kostet im Internet so, sondern dann da durchgehen, einfach mal ein bisschen schauen, vielleicht gibt es ja was Cooles oder eine Idee holen für was anderes. Auch Motorräder sehen, und geht ja auch gar nicht mal darum, ein Motorradkauf, sondern du siehst vielleicht irgendein Motorrad in einem neuen Dekor, und wenn es halt irgendwie solche Replikas oder was auch immer sind. Und das ist ein neues Motorrad und du denkst aber so, hey, cool, könnte ich vielleicht da mal ein Motorrad auch machen. Oder du siehst auch ein neues Motorrad, das irgendwie, keine Ahnung, Spiegel anders verbaut hat. Und dann gibt's ja auch Zubehörshop. Also so die Inspiration auch holen, und zum Thema Kauf, ja, ich glaube, ich würde jetzt auch nicht so sein, ich gehe jetzt auf die Messe, um dort mein neues Motorrad zu kaufen. Das ist jetzt mal lapidar gesagt, so, ne? Aber halt.
Ja, also nicht dort zu kaufen, aber die Inspiration für einen Neukauf zu suchen.
Ja, und ich meine, die Chance ist ja schon eigentlich, dass du dann halt mal sagst, hey, ich schwanke zwischen drei Themen. Nimm mich zum Beispiel damals so. Naked Bike. Hey, ich habe mir damals hier angeschaut, die Suzuki GSX 1000S, oder wie sie heißt, meine BMW. Mhm. Und ich glaube noch irgendwas von Honda oder so. Die habe ich mir damals dann einzeln beim Händler angeschaut, bin sie dann halt auch in Probe gefahren, das war mir schon wichtig. Aber den ersten Eindruck ist natürlich schon cool, wenn du auf die Messe gehst und dir das dann so parallel dazu anschauen kannst. Wenn du jetzt sagst, die Hersteller waren da, okay, aber ich habe halt das Gefühl, es wird immer eher so ein bisschen mehr klein, ramschig, und anderthalb Messehallen sind halt anderthalb Messehallen so. Das ist halt nicht wie früher.
Ja, also das mit diesem kleinen und ramschig, ne, das muss ich nochmal auch, da muss ich ein bisschen schützen, die Hand über die Messe legen und auch über die, die da vor Ort waren. Das ist mir nicht negativ aufgefallen. Gar nicht so, ne? Also der Auftritt, den die großen Hersteller dahingelegt haben, der hat das problemlos überstrahlt, ne? Die ist das jetzt nicht weiter aufgewallt. Das hatte überhaupt gar keinen billigen Charakter oder so, ne? Aber, wie gesagt, man hätte sich auf jeden Fall gewünscht, mehr zu sehen. Da hat wirklich einiges gefehlt, so an Input und Modellen. Ja, also, wie soll ich sagen?
Ich werde aus München auf jeden Fall da nicht mehr hinfahren. Ich träume immer noch von der EICMA. Vielleicht mache ich das mal nächstes Jahr. Da habe ich Bock drauf. Ich habe aber das Gefühl, und das vielleicht auch nochmal als Fazit, die Messe München, die hat ja, oder die, wie heißt die denn hier, IMOD, die wird ja mittlerweile mal zusammengelegt mit der Freizeit- und Reisemesse.
Free Ride oder
genau.
Free,
ja. Und da hast du so deine anderthalb, zwei Hallen voll. Ich finde es immer ganz geil, da gehe ich dann doch gerne nochmal hin, schaue mir dann aber auch noch die andere Messe an, habe da aber auch gar nicht so die Erwartungen an sowas Großes. Ich habe aber das Gefühl, nach allem, was ich jetzt gesehen und gehört habe, die Intermod ist immer mehr an so diesen klassischen lokalen Messen dran. An der E-Mod, an irgendwie hier Hamburger Motorradtage, Berlin, bla bla bla, Messe Dortmund. Ich glaube, wenn du da in der Gegend wohnst, geh dahin, verpasst auf der E-Mod nicht so sonderlich viel. Wäre mein Thema.
Auf der Intermod.
Meine ich ja. Lass uns weitermachen. Du hast noch andere Themen mit am Start. Worüber sprechen wir noch? Wollen wir jetzt die Katze aus dem Sack lassen zum Rennstreckending?
Ja, go for it. Na klar, also du verlangst die ganze Zeit von mir, dass ich rede. Du kannst auch reden. Wir sind jetzt zu zweit. 200, also die 200. Folge wird die mit meinem größten Redeanteil. Das kann ja wohl nicht sein.
Ja, muss ich mal ein bisschen
gegenhalten. It's your turn.
Freunde, es ist soweit. Ja. Wie leiten wir es ein? Wir wurden dieses Jahr schon häufig gefragt, vor allem nach diesem großartigen Event im Mai, als wir das erste Mal als Gasgeflüster-Community zusammen auf die Rennstrecke gegangen sind, ein Rennstreckentraining gebucht haben. Da waren wir irgendwie so 10 Leute und haben direkt gemerkt, boah, ey, eigentlich wäre es perfekt, wenn wir daraus 20 machen, zwei Boxen nebeneinander voll, das wäre richtig geil. Und das Feedback dazu hat nämlich auch absolut gepasst. Es war ein bunter Mix, so für jede und jeden, was dabei von Leuten, die das allererste Mal auf eher niedrig motorisierten Motorrädern unterwegs waren, wie auch alten Hasen. Geil ausgezeichnet hat sich aus meiner Sicht, dass sozusagen ab Sekunde 1 alle irgendwie füreinander, miteinander da waren und der Spaß irgendwie immer im Vordergrund stand. Und das hatte uns die ganze Zeit schon motiviert, das auf jeden Fall zu wiederholen. Und da kamen dann auch immer mehr Interessenten, haben gesagt, was ist denn jetzt? Und wir wollen dahin und dahin und dahin und so weiter. Und wir haben auch schon drüber gesprochen. Aber wir mussten einfach auch lange mal schauen, was gibt's für Angebote? Was passt zu uns in den Zeitkalender? Und mit welchem Anbieter wollen wir das machen? Und jetzt können wir die Katze aus dem Sack lassen. Wir haben erneut mit der Motor Racing School einen Termin gefunden. Warum mit denen? Weil das eben auch ein Anbieter ist, der alle Leistungsgruppen abbildet, wo du dich einfach auch gut zu Hause fühlen kannst, wo die ganze Organisation drumherum einfach stimmt. Das heißt, du bist dort in sicheren Händen, kriegst die Informationen, die du brauchst. Es sind irgendwie keine Dödeltrupps da. Die InstruktorInnen, die es dort gibt, sind sehr unterstützend und Niki als Veranstalterin genauso. Und da wissen wir einfach, da können wir auf gute Zusammenarbeit bauen. Und damit nähern wir uns weiter an. Also der Veranstalter ist schon mal klar. Und jetzt, wann und wo? Wir wollen nicht nochmal nach Oschersleben, auch wenn sich das einige gewünscht haben. Aber ich bin da jetzt einfach so oft hin und her gefahren. Ich wollte mal was anderes sehen. Und da hat der Michel einen Termin gefunden, der mir ganz hervorragend passt. Das Datum musst du mir jetzt gleich nochmal sagen. Ich sag derweil den Ort, weil ich das genaue Datum gerade schon wieder vergessen habe. Es geht ins wunderschöne Most. Eine Strecke, auf die ich mich ganz besonders freue. Ich war zwar schon mal dort, allerdings nur als Gridboy für Michel, der dort den T-Cup gefahren ist. Eine wunderschöne Strecke, nicht so massiv hoch, Highspeed-mäßig, sondern viele schöne Kurven, kleine engere ein bisschen, etwas weitläufiger. Also für alle, die erstmalig loslegen wollen, genauso wie erfahrene, wie sagt man, was ist das Gegenteil von Rookies, ExpertInnen, ein super Traum. Und der Michel hat es jetzt schon geöffnet und sagt euch auch noch, wann es dorthin geht.
Ja, wir sind dort zur besten Motorrad-Rennstreckenzeit und zwar im Juni vom 22. bis 23., also 22. und 23. Juni sind wir da mit der Motor Racing School vor Ort. Jan hat es gerade schon angesprochen. Der Anbieter hat alles, was man sich als Motorrad- und Rennstreckenfan wünschen kann. Also egal, welcher Leistungsklasse man sich zuordnet und was für ein Moped man fährt, man ist auf jeden Fall gut aufgehoben. Und Motorrad ist das richtige Stichwort. Selbst wenn du kein rennstreckentaugliches Motorrad hast oder sagst, ich könnte mit meinem zwar, will aber gar nicht, gibt es da sogar die Möglichkeit, noch eine BMW S1000 Doppel-R zu mieten. Das ist natürlich dann nicht ganz günstig, aber zumindest die Option ist da, wenn du sagst, hey, ich bin normalerweise Reiseenduro-Fahrer, wollte das aber schon immer mal probieren. Dort hast du die Möglichkeit, einfach das Motorrad mit dazu zu mieten. Und wenn du sagst, ich würde das zwar gerne mal, hätte aber auch, wenn ich es mache, Intensivbetreuung dazu. Auch dafür gibt es die Möglichkeiten. Du kannst dort auch das sogenannte Silberpaket buchen. Da bekommst du relativ intensive Betreuung bis zu 3 Teilnehmenden pro Gruppe. Also maximal 3, nicht bis zu 3, sondern maximal 3. Alles dabei, was das Herz begehrt. Und wir sind natürlich mit vor Ort. Wir werden mit euch die Box teilen. Wir werden euch zur Seite stehen. Und um die ganze Geschichte noch ein bisschen spezieller zu machen, hat uns die Motor Racing School schon versprochen, dass unsere Teilnehmenden am ersten Abend ein Fahrtechnik-Seminar bekommen. Also, das gibt es so als Goodie für unsere Gasgeflüster-Community noch on top. Und Jan wollte gerade schon wieder ansetzen. Jetzt habe ich die Details, Daten und den Umfang des Angebots ein bisschen beschrieben. Du darfst jetzt gerne noch die Katze aus dem Sack lassen, was getan werden muss, wenn man sich da registriert.
Erstmal, ich hatte dich nur nach dem Datum gefragt und du erzählst einfach wieder alles. Ich dachte, jetzt will ich hier meinen Redeanteil auch mal nach oben schreiben. Aber es sei es drum.
Also, da kommt noch was. Gehört, ich habe ja jede Menge Fragen an dich.
Also, kostenloses Fahrsicherheitsseminar mit drin. Wir sind dabei. Ihr müsst keine Box nehmen.
Fahrtechnik. Es gibt keine Fahrsicherheit.
Ja, ganz so, wichtig. Fahrtechnik-Seminar. Ihr müsst nicht unbedingt einen Boxenplatz nehmen. Ihr könnt ihn nehmen. Ihr seid aber auch überall anders im Fahrlager gerne auf willkommen. Und dürft trotzdem dann auch gerne bei uns in der Box mit abhängen. Was bleibt zu sagen? Was müsst ihr machen? Genau, ihr bucht euch ein, selbstständig, auf der Website der Motor Racing School. Den Link zu der speziellen Veranstaltung werden wir natürlich in die Shownotes hier legen, reinpacken. Ganz wichtig, bei der Buchung angeben, Gasgeflüster, dass ihr mit dabei seid. Dann werdet ihr, sofern ihr eine Box habt, dort mit reingebucht. Und wir haben auch gleichzeitig immer die Teilnahmezahlen bei der Niki hinterlegt, wer sozusagen über uns kommt. Das ist eigentlich alles, was ihr machen müsst. Die Buchungsbestätigung könnt ihr uns dann gerne weiterleiten, beziehungsweise eine kurze Info an info@gasgeflüster.de, dass ihr mit dabei seid. Dann kommt ihr auch in die Gasgeflüster WhatsApp Exclusive Gruppe und da haben wir dann einen extra Bereich für dieses Event. Und das hat sich gezeigt, ist nämlich genauso Gold wert. Hier stehen sich alle gegenseitig mit Rat und Tat zur Seite. Man vereinbart irgendwie gemeinsame Anfahrten, was auch immer. Im Vorfeld müsst ihr also nicht lange im Internet suchen, wenn euch irgendwas unklar ist, könnt ihr die Fragen, egal ob es Expertenfragen sind oder irgendwie von Novizen, alle stellen und sie werden euch beantwortet. Wir freuen uns massiv drauf auf dieses Event Und damit zurück zu Michel, habe ich denn irgendwas vergessen an der Stelle? Anmeldung ist klar, Datum ist klar, Strecke ist klar. Dabei sein ist alles. Es ist einfach geil. Wirklich, jeder ist willkommen. Außer Dödel, aber die sind eh bei Gasgeflüster noch nie aufgetreten.
Also auf die Definition von Dödel bin ich ja immer mal gespannt, weil Jan hat nie Lust auf Dödel, was auch immer für Jan ein Dödel ist. Vielleicht unterscheidet sich ja auch die Definition bei uns beiden. Wie auch immer, wir lassen es jetzt mal dahingestellt. Was wir aber noch als Information für euch haben, Jan hat das Thema Fragen zum Rennstrecken-Event schon angesprochen. Ich habe ja gesagt, es gibt ja da verschiedene Einstiegsvarianten. Du bist Experte und hast dein eigenes Moped bis hin zu, du hast noch nicht mal Lederkombi. Vieles dessen, was da an Fragen aufkommt, haben wir im letzten Jahr ja schon aufgearbeitet. Es gibt natürlich dann für diejenigen, die sich bei uns melden, deswegen gerne auch per E-Mail die Anmeldebestätigung uns zukommen lassen, einen E-Mail-Newsletter oder beziehungsweise eine E-Mail-Information, wo das alles nochmal aufgearbeitet wird. Wir nehmen uns der Sache auch wirklich an. Dinge, die wir selber beantworten können, beantworten wir natürlich direkt. Falls es irgendwas gibt, was mit dem Veranstalter zu tun hat, wird natürlich dann auch wieder an die Niki bzw. die Motor Racing School verwiesen. Also scheut euch da nicht, geht gerne auf uns zu und es wird natürlich auch zu dieser Veranstaltung wieder einen Sub-Reddit, eine Sub-WhatsApp-Gruppe in unserem Gasgeflüster-Universum geben, wo sich alle Teilnehmenden dann austauschen können. Also seid auf jeden Fall gerne dabei und schreibt
eine uns. Sache vergessen, der Preis, was kostet der ganze Spaß? Und das ist tatsächlich eine sehr, sehr wichtige Information,
ganz, ganz wichtig.
Weil es gibt jetzt aktuell noch einen Frühbucherrabatt und wenn ihr diese Folge jetzt am Sonntag, dem 14. hört, habt ihr noch ein klein bisschen mehr als 2 Wochen, der geht nämlich bis zum 31.12. diesen Jahres und dann bekommt ihr als Freifahrer, bedeutet ihr habt selbst ein Motorrad mit dabei und alles drumherum, den Startplatz, 2 Tage für, Michel, lass mich nicht lügen,
449 Euro,
so, also 450 ja. Euro, damit ihr 2 Tage mit dem Ding 5 bis 6 Turns am Tag um die Strecke ballern könnt. Sensationell, Most auch wirklich einfach ein super süßes kleines Paddock. Da ist irgendwie alles so eng und kuschelig und irgendwie aber auch total nett und überhaupt die Reise dorthin schon wert. Ich weiß noch, als wir dorthin gefahren sind, da ist so eine kleine Burg am Horizont, gibt einen kleinen See, drumherum, wenn du da hinkommst, sind irgendwie so Bergwerke und oder so Tagebaue.
Tagebau, also, ja.
Auf jeden Fall eine krasse Region. Ich freue mich jetzt schon massiv drauf, finde es richtig geil, dass es klappt. Das also als Ankündigung für das Jahr 2026. Schreibt uns, wenn ihr Fragen habt und seid auf jeden Fall mit dabei.
Ja, noch ein kleiner Verweis für diejenigen, die so ein bisschen Bedenken haben, weil Jan gerade angedeutet hat, dass das alles so klein und schnuckelig ist. Most ist World Superbike-Strecke und hat inzwischen somit eine der besten Infrastrukturen vor Ort, also was jetzt sanitäre Anlagen angeht, was die Strecke an sich angeht, was das Drumherum angeht, also wirklich alles super, super schick da und die Boxen klein, das Fahrerlager klein, aber alles, was du dort vorfindest, ist wirklich auf sehr, sehr gutem Niveau, also kann man sich wohlfühlen und ich muss sagen, ich bin auch ein großer Freund von tschechischem Bier und der tschechischen Küche, auch dafür ist gesorgt, also Most auf jeden Fall immer eine Reise wert. Und das Schöne, es ist ja quasi auch vor allen Dingen diejenigen, die da aus dem ostdeutschen Raum oder aus dem bayerischen Raum kommen, das ist ja nur ein Katzensprung über die Grenze. Also da fährst du innerhalb von 2 Stunden bist du dort. Super
für mich
easy.
Ist sogar kürzer als nach Oschersleben. Auch ein ganz netter Nebeneffekt.
Ja, ja, also super, super cool. Und Most muss mal gewesen sein. Ganz, ganz tolle Strecke. I love it.
So nämlich. Welche Themen sind noch offen, Michel?
Ja, also ich habe noch 2 Punkte mitgebracht. Oh, wir haben noch 51 Minuten. Wir sind jetzt bei 51 Minuten. Wir haben noch theoretisch 8,5, bis unsere 1-Stunden-Zeitfenster abläuft. Das heißt, ich nehme diese 2 Punkte, die ich jetzt noch heute auf der Agenda hatte, vielleicht mit in die nächste Folge. Denn ich hatte ja noch ein paar Sachen für dich vorbereitet. Also, wir sind jetzt ja seit 200 Folgen ein Podcast-Duo. Haben ganz, ganz viele.
Ich identifiziere uns als Podcast-Pärchen.
So sei es. Wir sind ein Podcast-Pärchen. Ein glückliches auch, muss man dazu sagen. Ja. Selbst nach über 5 Jahren, fast 6 Jahren, eine sehr, sehr ausgewogene und glückliche Beziehung. Es gibt auch mal Streit und wir haben auch mal Differenzen, aber wir reden ja regelmäßig miteinander. Also noch ein Tipp für euch da draußen, ne? Nehmt euch einmal in der Woche ein Stündchen Zeit. Also wir reden ja natürlich nicht nur vor der Kamera oder vor dem Mikro, sondern auch, wenn die Dinger aus sind. Da kann man sich schön austauschen und dann gibt das eine lebhafte und vitale Beziehung. Ja, und um dieses Thema quasi abzuschließen und auch so ein bisschen wieder ein Gefühl für dich zu bekommen, habe ich ein paar Fragen mitgebracht, die mich jetzt nach unseren ersten 200 Folgen dann doch bewegt haben. Und mich würde mal interessieren, wie dich die Zeit hier mit Gasgeflüster persönlich verändert hat. Was hast du in den letzten 200 Folgen mitgenommen? Also gar nicht mal aus den Folgen an sich, sondern wir machen jetzt ja seit 200 Folgen Podcast, haben Verbindlichkeiten, sind auf Veranstaltungen, du hast auch viele Leute kennengelernt, so. Wie hat sich das Gasgeflüster Podcast machen verändert?
Boah, also ich glaube, die wesentlichste Erkenntnis ist eigentlich die, dass wir uns in einer Szene bewegen und auch in einem Hobbybereich, der sowas von unfassbar groß ist, so viele Geschichten kennt, unendliche Anzahl an Geschichten. Und das habe ich erst gelernt. Ich weiß noch, dass ich irgendwann mal nach den ersten 20 Folgen dachte, ja, okay, wie lange sollen das weitergehen? Was sollen wir denn noch für Themen haben? So, ne? Ist ja alles abgefrühstückt, Bremsen, Reifen, bla bla bla. Und jetzt sind wir aber bei 200 Folgen und du siehst es ja gerade, wir können gar nicht alle Themen, die wir vorbereitet haben, durchsprechen, weil einfach die einzelnen Themen so, so groß sind. Und das sind ja nicht nur Themen, die von uns kommen, sondern ganz häufig eben auch von unfassbar spannenden GästInnen. Und was wir hier schon dabei hatten, von Leuten, die massive Reisen gemacht haben, Technikprofis bis wirklich Ausnahmesportlerinnen und Sportler. Also ganz, ganz krass. Und das zu erleben und Teil davon zu sein, diese Geschichten auch miterzählen zu dürfen, das ist was, was meinen Erfahrungshorizont auf jeden Fall massiv geweitert hat. Dazu natürlich diese persönlichen Sachen. Also halt mir heute ein Mikrofon vor die Fratz, da ist keine Aufregung, so gib's her, ich laber da rein, ist gar kein Thema. Aber natürlich auch verbunden die ganzen Offline-Sachen. Also auch durch den Podcast, auf die Rennstrecke, Offroad fahren, all solche Sachen, die für mich damals nur graue Theorie waren, als wir diesen Podcast gestartet haben. Und die haben natürlich einen Einfluss drauf. Und zwischenmenschlich ist es sicherlich auch noch ein Faktor. Wir zwei sind wirklich ein Podcast-Pärchen geworden, waren davor befreundet. Jetzt, glaube ich, kann man sagen, wir kennen uns schon sehr, sehr gut gegenseitig. Mit allen Macken und mit allen Witzigkeiten und so weiter und funktionieren da ganz gut. Das heißt, Dankbarkeit auf jeden Fall auch. Und jetzt habe ich sehr lange geantwortet und möchte diese Frage aber natürlich genauso an dich zurückgeben, weil ich sie sehr gut finde.
Ja, ich habe zwar die Frage aufgeschrieben, aber mir noch gar nicht so wirklich große Gedanken dazu gemacht, aber eine Parallele.
Das könnte ein klassischer Jan sein.
Ja, geil. Aber eine Parallele, da ist die nächste Parallele zwischen uns beiden. Also zu den Themen habe ich mir nicht so wirklich viele Gedanken gemacht, ne? Weil ich mache das ja auch, weil ich einfach gern Geschichten von Leuten höre und die Geschichten halt irgendwie weitertrage und war da sehr optimistisch, dass das lange weitergehen wird und das sehen wir jetzt ja auch. Und die Parallele ist aber quasi die Persönlichkeiten oder die Leute, mit denen wir zu tun haben und das gar nicht mal nur hier am Stammtisch, sondern auch die wir jetzt im Lauf der Zeit halt kennengelernt haben und was sich da auch für Beziehungen draus entwickelt haben. Ne? Ich meine, was man natürlich nicht so mitbekommt, ist die Tatsache, dass wir ja auch mit dem einen oder anderen intensiver im Kontakt stehen und die Leute sich auch mal privat bei uns melden, vor allen Dingen die halt ja in diesen exklusiven Gruppen drin sind, weil sie bei den Veranstaltungen mit dabei waren. Und da merkst du natürlich schon, dass dann halt auch private Dinge mit dir geteilt werden. Das finde ich super, super besonders, ne? Auch die Beziehung, die wir zueinander haben, in dieser Intensität und der Zeit, die wir miteinander verbringen, das haben unsere Zuhörenden ja auch, ne? Also, auch wenn ich das nicht habe, aber die haben ja 200 Stunden oder 230 Stunden mit mir Zeit verbracht, ne? Das ist ja, ne, überleg mal, das sind 10 Tage. 10 Tage, also, als wenn wir 10 Tage im Urlaub gewesen wären. Und die öffnen sich natürlich dann auch und das finde ich super, super spannend und besonders und extrem wertvoll, dass die uns dann auch so ein Vertrauen entgegenbringen, ne? Auch wenn das vielleicht so eine parasoziale Beziehung ist, ne? Weil das ja von meiner Seite nicht so ausgeprägt ist, weil ich diese Erfahrung ja nicht gemacht habe mit der Person, ne? Gegenüber. Also das finde ich ganz, ganz toll und was ich außergewöhnlich, absolut außergewöhnlich finde, ist, dass mir die Veranstaltung, die wir machen, und die Leute, die mit uns Austausch haben, nochmal einen ganz anderen Blick auf die Motorradszene an sich gegeben haben. Also ich erinnere mich jetzt nur zum Beispiel an jetzt mein Hasenhirn, ne? Das hieß er Mike? Mike hieß er, glaube ich, ne? Der Chopperfahrer, in Anführungsstrichen, von ja. Der letzten Ausfahrt.
Ja.
Was für ein grandioser Typ, so, ne? Und er kommt da einfach in seiner Kutte und du verpasst ihm halt einfach diesen Motorrad. Was ich Chopper Kuttenfahrerstempel, ne? Und er ist aber der offenste Typ aller Zeiten, ne? Und so trifft das quasi auf alle anderen zu, die du im Rahmen unserer Ausfahrten halt getroffen hast, ne? Also du siehst ja, wenn du jetzt an dem Motorradtreff fährst, ne? Also ich bin ja auch nur ein Mensch, ne? Ich gehe auch manchmal irgendwie naserümpfend an jemanden vorbei, also keine Ahnung, weil mir halt irgendwas nicht gefällt, ne? Keine Ahnung, die Attitüde, einfach wie er auftritt oder weil er halt irgendwie Sachen an seinem Motorrad gemacht hat, die ich halt total bescheuert finde, ne? Und weiß jetzt aber halt auch, okay, der ist logischerweise, ist immer so viel mehr, ne? Und die Person ist nicht nur dieses eine Element, das ich da jetzt in dem Moment wahrnehme. Und es ist halt einfach super cool, dass wir halt im Rahmen der Veranstaltung die Möglichkeit haben, mit so vielen unterschiedlichen Charakteren dann auszutauschen. Und das hat quasi meinen Horizont da erweitert und mir halt immer wieder vor Augen führt, okay, das sind alles coole Menschen, ne? Auch wenn du jetzt vielleicht auf den ersten Blick, ne, Stichwort Kutte, keinen gemeinsamen Nenner hast, ne? Aber das sind so viele gemeinsame Nenner. Egal ob Männlein oder Weiblein, egal ob alt oder jung, egal ob hetero oder schwul, so, ne? Völlig, völlig egal. So, das ist einfach eine super, super coole Community, was du, an der wir hier quasi teilnehmen dürfen, ne? Und die quasi bei uns halt dabei sind. Einfach mega.
Ich weiß gar nicht, was ich so sagen soll oder ob ich überhaupt noch was sagen soll, weil ich fand, das war eine so schöne Antwort. Ich weiß, du hast noch Fragen aufgeschrieben, aber ich möchte fast behaupten, lass uns die aufheben für das nächste Mal, weil das war so ein schönes Schlusswort. Und das vielleicht auch das Wort in der Vorweihnachtszeit. Ihr hört diese Folge am 3. Advent, vielleicht auch kurz danach, beschwingt von diesem positiven Miteinander, von wirklich vor Dankbarkeit triefender Soße hier in diesem Podcast, ja, die von uns auch ausgeht. Sollt ihr bitte schöne Feiertage dann haben, diesen Advent.
Aber ihr hört uns nochmal, ganz kurz, ihr hört, ja, keine Angst, gesagt,
natürlich, wir kommen weiter. Und wer Bock hat auf Repeat, aber das war ein schönes Schlusswort, Michel, den kann ich mich einfach nur anschließen. Chapeau auch an alle nochmal, die da mitfiebern. Bestes Beispiel, Kotti, der zur Weihnachtsfeier aus Berlin angereist kam, 6 Stunden im Zug saß. Und ich habe mit allen, die da waren, jede Minute genossen. Danke dafür, Michel, ich würde sagen, wir sagen bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Beim virtuellen Stammtisch, da wird nicht geschwiegen. Michel und Jan, die durch die Motorwelt fliegen, über Gas und Getriebe, leidenschaftlich und schwer. Erzählen sie Geschichten vom Asphaltmeer, ja. Mit Worten scharf wie Kurven, tief in der Szene drin. Jede Episode ein Wheelie für den Adrenalinsinn. So von Technik bis zur Tour, sie decken alles ab. Gasgeflüster, der Soundtrack für den Asphalt, den ich hab. Yes, yo. Gasgeflüster. Der beste Motorrad-Podcast.